Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Unser Gast arbeitet als Senior Software Evangelist bei Siemens und bewegt sich damit genau an der Schnittstelle zwischen Technologie, Business und Kommunikation. Sein beruflicher Werdegang ist stark davon geprägt, Technologie nicht isoliert zu denken, sondern immer im Kontext von Wertschöpfung und Nutzung. Über die Jahre hinweg hat er sich tief in Softwarethemen, Plattformstrategien und digitale Transformationen eingearbeitet und begleitet Organisationen dabei, diese Potenziale nicht nur zu erkennen, sondern auch wirklich zu nutzen. Unser Gast steht für eine Perspektive, in der Software nicht einfach nur ein Werkzeug ist, sondern ein zentraler Bestandteil moderner Organisationen. Als leidenschaftliche und ergebnisorientierte Führungskraft bringt er außerdem umfassende Expertise in der Software-Produktentwicklung sowie in Lean-Agile-Methoden mit. Statt nur darüber zu sprechen oder PowerPoint-Folien zu bauen, geht es ihm darum, Dinge umzusetzen und messbare Ergebnisse zu liefern, um so den Gesamtwert des Systems zu maximieren. So entstehen überzeugende, integrierte Angebote, mit denen Alternativen allein über den Preis kaum konkurrieren können. Er sagt, lass uns vernetzen und gemeinsam ausloten, wie wir zusammen innovieren und transformative Veränderungen vorantreiben können. Ich bin hier, um Wirkung zu erzielen, nicht nur um Gespräche zu führen. In diesem Sinne, wir müssen reden. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Michael Becker, ich grüße dich.
Hallo.
Unsere erste Einstiegsfrage ist meist so, was treibt dich denn gerade um? Was beschäftigt dich denn gerade?
Natürlich Software. Ja. Ihr habt mich ja schon so vorgestellt, dass Software bei mir das Zentrum ist und da habe ich mich auch schon über 25 Jahre damit beschäftigt in den verschiedenen Rollen, die ich haben durfte. Und das ist nach wie vor ein wichtiges Thema und es wird eigentlich immer wichtiger, weil Software ja mittlerweile überall ist, also auch in der Hardware und mit der Hardware und um die Hardware herum. Und ich denke, unsere Welt wird gesteuert durch Software und deswegen, das ist das, was mich auch gerade motiviert, antreibt und beschäftigt.
Wie hat sich denn Software jetzt gerade auch vor allen Dingen im Zeitalter von KI verändert? Würdest du sagen, ist es grundsätzlich noch die gleichen Prinzipien und drunter liegend, die da am Wirken sind? Oder hat sich das Spiel jetzt verändert, sodass Organisationen da auch eigentlich ganz anders drüber nachdenken müssen, wie Software zum Einsatz kommt?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde sagen, beides stimmt. Also es gibt Grundlagen, die immer noch nach wie vor gemacht werden müssen, auch wenn man AI macht. Man muss wissen, was man eigentlich machen möchte, also die Requirements. Man muss die natürlich aufschreiben, spezifizieren und für die AI muss man das natürlich auch tun. Man muss das auch in der richtigen Qualität dann hinbekommen und man braucht das Customer Feedback zum Schluss, ob das auch das Richtige rausgekommen ist. Und sag ich mal, diese Grundprinzipien gab es schon immer. Dann gab es natürlich agil, wo man verschiedene Dinge daran auch versucht hat zu verbessern mit den Zyklen, die kürzer geworden sind. Und die AI ist eben ein Teil davon, die einige Sachen vielleicht erleichtert, einige Sachen aber auch schwieriger macht, weil sie ja auch Dinge dazu dichtet, die man vielleicht nicht haben möchte. Und da muss man schon ganz genau wissen, was man möchte, was man nicht möchte, um auch mit der AI so umgehen zu können. Das heißt, und das ist auch das, was ich gerade mache, nämlich wir machen gerade Trainings und Kommunikation, dass trotz AI diese grundlegenden Prinzipien immer noch gelten, aber eben andere Tools und vielleicht andere Geschwindigkeit gemacht werden kann, aber eben trotzdem diese Prinzipien gelten nach wie vor.
Ja, das ist auch ein Thema, das beschäftigt uns auch öfters hier, ne? Also im Zeitalter von KI, was verändert sich denn? Also was bleibt denn gleich? Ne? Also sowas wie schnelles Liefern, Kundenfeedback oder sowas, ist ja alles gleich noch, ne? Aber was verändert sich, ne? Und ein Bestandteil, was sich definitiv verändert, ist die Art und Weise, wie man führen muss. Weil auch eine KI muss man im weitesten Sinne, weil es ist ja ein Mensch-Maschinen-Interface, es reagiert so wie ein Mensch, also muss ich es auch eigentlich, meine These, genauso wie ein Mensch führen, ja? Und da wird dann, sag ich mal, Führung viel entscheidender, ja? Aber das wäre jetzt die Frage an dich. Wo siehst du denn da den Mehrwert oder wie muss denn Führung, sinnvolle Führung für eine KI ausschauen? Auch im Hinblick auf, wie muss ich das Team führen, was die KI denn benutzt? Ja, weil auch das spielt ja mit rein, weil die kopieren ja teilweise Führungsverhalten.
Das ist auch eine hervorragende Frage, Martin. Führung, ja, was bedeutet eigentlich Führung? Und ich würde auch sagen, da gelten auch ohne AI ein paar Prinzipien, die man einhalten muss. Ja, also Führung, ja, ist das, ich sagte immer Guardrails dazu oder eben, dass man eigentlich weiß, wo man hin möchte. Man muss auch wissen, was man nicht möchte. Und man muss entsprechend dann eben die Teams oder die AI jetzt in dem Fall befähigen, dass die das auch verstehen und dann in ihrem eigenen Kontext eben auch in die Richtung gehen können. Und das ist nicht einfach in einem großen Konzern, weil es natürlich viele Regeln gibt und Prozesse gibt und Vorgaben gibt. Und dann scheint es manchmal so zu sein, dass Führung eher ein, sag ich mal, Vorgeben ist von Dingen, die ich tun muss und die ich nicht tun darf. Und das ist schwierig, weil natürlich mit der Geschwindigkeit dieses Vorgeben gar nicht mehr gewährleistet ist. Ja, weil es gibt so viele Teams, die sind auf der ganzen Welt verstreut. Wir arbeiten meistens im Homeoffice. Das bedeutet, man muss eigentlich schon klar kommunizieren, was man erreichen möchte, nämlich eher das Outcome, also was soll dabei rauskommen. Und der Output oder das, was tatsächlich und wie es gemacht wird, muss dann tatsächlich die Teams entscheiden. Und die Teams sind halt heute auch mit AI oder vielleicht auch nur AI in der Zukunft mit den Agenten, die das dann entsprechend mit den Guardrails auch tun können müssen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wie kann man skalieren mit vielen Teams, mit vielen einzelnen Software-Artefakten, die es gibt in den verschiedenen Produkten und trotzdem gewährleisten, dass das, was man eigentlich möchte, dabei rauskommt.
Fällt dir vielleicht auch ein Beispiel ein, was du erzählen kannst, verallgemeinert, wo das gut funktioniert hat und wo es vielleicht auch nicht funktioniert hat?
Also jetzt mit AI noch nicht direkt, aber mit den Teams auf jeden Fall. Wir möchten ja immer verschiedene Dinge gleichzeitig tun, ja. Und was ich herausgefunden habe, ist, und das ist auch, sag ich mal, wie ich gern arbeite, dass man zumindest für eine Zeit nicht 100 verschiedene Ziele hat, die alle gleichzeitig an einem ziehen, sondern dass man einfach sagt, in den nächsten x Wochen, Monate, das kommt aufs Thema an, ist jetzt das unser wichtigstes Thema. Ja, und ich kann mich gut erinnern, als wir das erste Cloud-Produkt, SaaS-Produkt gemacht haben, lief das am Anfang, dass man überhaupt erstmal die Kompetenz erarbeitet, wie das überhaupt funktioniert. Aber dann haben wir schnell festgestellt, wenn es in der Cloud ist, ist ja, wenn man das auf den Knopf drückt, direkt live. Und wenn ein Problem passiert, dann ist das auch live. Ja? Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt eben gucken, dass wir auch anders testen und gewährleisten, dass das Richtige bei rauskommt. Und das war dann eben ein Ziel, zum Beispiel dieses Consumer-Driven Contract Testing, dass man das macht. Und das war dann sozusagen das einzige Outcome für die nächsten 2, 3 Monate, dass alle Teams sich damit beschäftigen. Und das hat dann auch geholfen, dass man das hinbekommt. Und wenn man andere Organisationen anguckt, die machen immer 50 Sachen gleichzeitig. Wir müssen das A, B, C, D, X, Y und Z machen und dann kommt meistens lang gar nichts dabei raus oder es müssen sogar Dinge dann wieder beendet werden, weil sie nicht in diesem Kontext erstellt worden sind. Und deswegen glaube ich, also führen oder auch dieses Outcome erreichen, das geht eben auch für die AI, muss man klare Dinge als Ziel vorgeben und eben nicht zu viele.
Ich glaube, den Begriff des, ich kenne es selber ehrlicherweise gar nicht, Consumer-Driven Testing, war das das Wort? Ich glaube, das müsstest du mal kurz erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Okay, also es gibt ja, wenn man SaaS, ja, Applikationen erstellt, gibt es ja Komponenten, die Informationen zur Verfügung stellen. Das sind die Provider und es gibt Komponenten, die diese Informationen benötigen. Das sind die Consumer. Und dazwischen gibt es sozusagen so eine Art oder muss es so eine Art Contract geben. Ja, der Provider möchte Informationen, um das und das zu machen, in dem und dem Format. Und der Consumer muss diese Informationen in dem Format zur Verfügung stellen. Und wenn man diesen Contract hat und jeder kann unabhängig dagegen testen, das heißt Pact-Test, also dann erfüllen beide ja den Contract und dann kann es auch, wenn die unabhängig entwickelt werden oder unabhängig deployed werden, nicht zu Problemen führen, weil ja beide vorher wissen, ob es geht oder nicht geht, ohne dass sie sich kennen.
Alles klar, danke.
Sehr cool.
Jetzt bin ich auch viel in Großkonzernen unterwegs. Jetzt ist Siemens natürlich schon auch nochmal eine Hausnummer. Ich muss jetzt einfach fragen, obwohl die Sauer eigentlich schon 100 Mal durchs Dorf ist, aber also ist Agilität tot bei euch oder funktioniert das noch? Wie würdest du das einordnen?
Ich würde sagen, beides, ja, also es ist tot, wenn man das Wort sozusagen in den Mund nimmt, ja, weil ich glaube, man hat auch viele Dinge falsch interpretiert und hat viel Cargo-Kult gemacht, also so getan, als ob man irgendwas tut. Und die Dinge haben natürlich nicht den Wert erzeugt, den man sich damit erhofft hat. Und deswegen, wenn man heute agil in den Mund nimmt und man versteht eigentlich darunter den Cargo-Kult, dann ist es wahrscheinlich tot, weil keiner mehr dran glaubt, dass es tatsächlich funktioniert. Eben weil man es falsch gemacht hat oder nicht bis zu Ende gedacht hat. Und deswegen ist es auf der Seite tot. Aber ich bin Agilist und ich habe auch jetzt die letzten 12, 14 Jahre viel mit Agilität gemacht, auch mit verschiedenen Frameworks oder Prozessen, Scrum und Safe und so weiter. Die Grundprinzipien gelten und die gelten jetzt mit AI noch viel stärker, weil man diese, was man liefert, schnell Feedback braucht, dass man überhaupt schnell liefert, dass das Product Ready Increment, sage ich immer, ja, also dass jedes Einzelteil, was entsteht, egal wie groß oder klein das ist, alles beinhaltet. Also nicht nur den Code und nicht nur den Test, sondern eben auch die Dokumentation und die Präsentation und alles, was man eben dazu braucht, um das zu benutzen. Und wenn man das macht, dann, das muss man mit der AI auch so machen, sonst kommt man da auch gar nicht in so eine Loop, die vernünftig ist. Und das ist eigentlich die richtige Agilität. Und egal welches Framework, ob das dann Safe und Less und Scrum und was es da gibt, die versuchen das auf unterschiedliche, Ebenen, Flight Level zum Beispiel auch. Aber die Grundprinzipien müssen überall gleich sein und die gelten immer noch.
Ja, es ist ja so, wenn wir über Führung sprechen im Konzern, also für die, die nicht in Konzernstrukturen arbeiten, ne, ich frage mich dann oft immer, geht denn da Führung überhaupt? Weil in diesen Konzernformaten, also es braucht ja immer bei Führung, braucht es ja so gewissen Druck und ne, und die sind ja komplett safe, ne? Abgesichert durch den Betriebsrat. Und wenn die Führungskraft was Böses sagt, ist der sofort beim Betriebsrat. Da frage ich mich dann oft, geht denn formale Macht im Konzern überhaupt? Also muss nicht die Führungsstruktur sowas wie kooperativ rahmengebend sein im Konzern, dass die überhaupt funktioniert? Mit formaler Macht brauchst du dir nicht kommen. Ne? Also kannst du nichts anweisen. Ne? So wenn, dann, oder. Ne? Oder dann Sätze, das gibt's ja quasi dann gar nicht. Also ich kann es ja stecken lassen. Ne? Ist es so oder beobachte ich das falsch?
Also ich glaube, es wird natürlich unterschiedlich gelebt. Jeder macht das anders. Ich habe immer viel mit den Menschen direkt gearbeitet und habe versucht zu verstehen, was die eigentlich blockiert und habe dann versucht, als Führungskraft eben diese Blocker zu beseitigen, statt alles vorzugeben oder alles besser zu wissen. Was man aber auch braucht, ist eine Akzeptanz. Ja, und ich war ja immer in der Softwareentwicklung unterwegs und ich habe gesehen, dass selbst viel erfahrene und spezialisierte Fachkräfte, also die eigentlich besser in einem, viel besser sind in einem Thema als ich, mich trotzdem anerkennen, weil ich eben diese auch breite Erfahrung aus meiner Vergangenheit habe. Ja? Und also diese Technologiehintergrund oder der Softwarehintergrund in verschiedenen Rollen war für mich schon immer sichtbar, dass das wichtig ist, um auch ein Buy-in von den Teams zu bekommen. Und ich sehe das, dass es schwieriger wird, wenn Führungskräfte oder eben Manager, je nachdem, wie man das nennen möchte, eben diesen oder gar keinen Hintergrund haben, ja, die aus einer anderen Disziplin kommen, die ja auch wertvoll ist, die aber sozusagen sich nie mit den wirklichen Problemen in der Softwareentwicklung beschäftigt haben oder auch das sozusagen manchmal mit Produktion vergleichen wollen. Die haben ein Akzeptanzproblem und dann wird es auch schwierig, mit den Menschen zu arbeiten. Ja, dann muss man natürlich vielleicht wirklich was vorgeben und die akzeptieren das dann nicht so direkt, auch wenn es manchmal vielleicht richtig wäre, weil sie die Akzeptanz nicht haben. Also das habe ich auch schon beobachtet, dass es eben, auch wenn es richtig wäre, trotzdem die Akzeptanz fehlt, weil trotzdem die Akzeptanz für eine Entscheidung fehlt, weil der Mensch nicht akzeptiert wird.
Ja. Und sie haben wahrscheinlich auch das Problem, diesen Rahmen gar nicht beschreiben zu können, weil ihm fehlen A, die Worte und B, das Fachwissen, um das zu tun. Ne? Ja. Also sowas wie diesen Contract, den du jetzt da beschreibst, ne? Das ist ja einfach ein ein logisches Konzept sozusagen. Das könnte man auch in Nicht-Fachwörtern beschreiben, ne? Aber wenn ich das halt nicht kenne, dass ich dazwischen zwei Parteien ein Contracting haben, wo sie gegen testen können, ich nur einmal den Contract aushandle, dann kann ich diesen Rahmen gar nicht geben. Ja,
genau.
Also
das
macht's, glaube ich, umso wichtiger, sich zum Thema Softwareentwicklung, KI, da so rudimentär auszukennen und ein breites Wissen zu haben. Das
genau.
sehe ich ähnlich.
Ich würde die Chance jetzt hier sogar. Ja, Michael, bitte.
Das gerade, was wir versuchen, also es gibt von vor 2, 3 Jahren ein Paper von McKinsey, wo drin steht, jede Firma oder every company is a software company. Und da steht eben auch drin, dass es notwendig ist für diese Transformation Richtung Software-Denken. Also wir sind ja keine Software-Firma, aber eine Firma, die überall Software drin hat. Braucht man auch im Leadership Kompetenz und ein Verständnis für Software. Und das adressieren wir gerade auch. Wir haben verschiedene Leadership- und Awareness-Trainings, die eben auch Rollen, die nicht so nah an der Softwareentwicklung sind, beibringen, diesen Kontext, ja, und diese Awareness, dass eben Entscheidungen in Software anders sind und dass auch eine Software nie fertig ist, ja, das Start of Production, wie man das in der Hardwareentwicklung kennt, nicht Ende der Entwicklung ist, sondern dass das die Ende der Hardwareentwicklung und das der Anfang der Softwareentwicklung, ja. Und diese Konzepte oder Zusammenhänge oder wann man was entscheidet und wo man genau ist, das müssen eben sämtliche Entscheider in der ganzen Hierarchie, die es eben in so einem großen Konzern gibt, verstehen. Die müssen nicht unbedingt coden können, hilft manchmal auch, ja, wenn man das mal selber gesehen hat, was das bedeutet. Aber ich glaube, diese, also nicht nur die Fachterminologie, sondern tatsächlich eben auch, was das bedeutet, die Entscheidungen in dem ganzen Wertschöpfungsprozess.
Lass uns da gerne mal ein bisschen reingehen. Jetzt haben wir so einen Experten wie dich hier mal und wir sind ja eigentlich kein Podcast über Softwareentwicklung. Gleichzeitig merke ich auch, dass ich extrem davon profitiert habe, in der Vergangenheit selber Software entwickelt zu haben. Also ich kann mitreden, ich spreche die Sprache der ITler, würde ich sagen. Aber was würdest du denn sagen, was ist denn das Besondere an Softwareentwicklung? Wir haben hier ein breites Publikum. Ich denke, dass der ein oder andere hochrangige Führungskraft hier auch sitzt. Was müssen Führungskräfte deiner Meinung nach wissen? Was sind so Missverständnisse, die extrem hilfreich wären zu wissen, wenn man in der Entscheiderposition sitzt?
Also erstmal ist es ja, wenn man den Entwicklungsprozess anguckt, ein hochkreativer Prozess. Ja, also man kann ja eine Lösung auf tausende verschiedene Arten machen und jeder Entwickler wird es wahrscheinlich auch auf eine andere Art machen. Das muss man auch erstmal verstehen, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern dass es ganz, ganz viele Lösungen gibt. Das andere, und dann ist quasi am Ende von der Entwicklung, muss man auch verstehen, dass es eben kein, das ist nicht fertig. Ja, also eine Software ist nicht fertig, sondern die hat eben einen bestimmten Stand und meistens entwickelt er sich weiter und kommen neue Sachen dazu oder man ändert Dinge. Und der dritte wichtige Aspekt für mich ist technische Schulden, Technical Debt, wie das genannt wird. Das ist was, wenn man was nicht tut, was man tun sollte und man verschiebt es auf später. Ja, ich drücke es mal so ganz allgemein aus. Das gibt es auch nicht in der Software. Oder ich habe es noch nicht erlebt in meinen über 25 Jahren, dass man irgendwas später tut, was man heute nicht keine Zeit für hat oder keine Geduld. Und das muss man auch verstehen. Also ich habe einen Vortrag, der heißt How to create a legacy product in one sprint. Ja, weil wir schimpfen immer über Software, die vor 15 Jahren produziert ist und sagen dann immer, oh, die Entwickler sind nicht da. Was haben die da für einen Scheiß gemacht? Ich meine, Umgangssprache. Aber wir machen das heute auch, wenn wir nämlich in diesem Sprint oder auch für eine ganz neue Applikation heute Dinge nicht einbauen an der Qualität, am Testen, an Dokumentation, an eben diesen Contract-Tests. Und denken, wir machen das dann morgen. Ja, und ich glaube, das sind drei Dinge, also diese hohe Kreativität, jeder macht es anders. Das heißt, es ist auch schwierig, von jemand anders was zu übernehmen. Dann Software ist nie fertig. Es gibt eben kein, das ist es jetzt so. Und das dritte ist diese technischen Schulden, die sich eigentlich immer aufbauen und dann Zinseszins sozusagen Effekt haben, wo es dann immer langsamer und immer schwieriger wird. Und da gibt es natürlich viel mehr Aspekte, aber die drei Aspekte sind extrem wichtig für alle, dass man das versteht.
Ich würde noch ein viertes ergänzen, was mir nämlich quasi immer über den Weg läuft, ist, dass es ein Na, es gibt quasi überhaupt kein Verständnis dafür, dass Software betrieben werden muss. Und wir haben früher immer gesagt, dass man ab einer gewissen Größe von Softwaresystemen ungefähr 70% der Zeit darauf geht, dieses System am Laufen zu halten. Und die Vorstellung, dass man einfach ein Feature nach dem anderen da raushaut, mit der gleichen Mannschaft, ist naiv. Also bewusst einzuplanen, dass alles, was regelbasiert programmiert wird, also da rede ich auch von Testing, Dokumentation, das will ja aktuell gehalten werden. Du brauchst Ressourcen und Aufwand, um das aktuell zu halten, weil eine Dokumentation, die seit 5 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, ist nutzlos.
Und ja. Das stimmt, also technische Schulden sozusagen groß gedacht, inkludiert das ein bisschen, dass man das immer aktuell hält. Ja, man sagt natürlich, zum Beispiel verwendet man viel Open Source Komponenten, dann sagt man, ja, das ist ja sozusagen kostenlos. Ja, das ist das natürlich, aber es ist nicht sozusagen, man muss investieren, um dieses immer aktuell zu halten. Ja, es gibt Vulnerabilities oder es werden irgendwelche Komponenten abgedatet und das muss man natürlich kontinuierlich tun. Und wenn die Software lang läuft und die läuft heute eigentlich immer noch länger, weil sie eben in der Cloud in vielen Dingen eingebaut ist, dann muss man die Dinge über viele Jahre immer wieder updaten und immer dafür auch Ressourcen und Kapazität zur Verfügung haben, die das tun können.
Ja. Ja. Und für Nicht-Software-Entwickler ist das total, weil es ja ein digitales Produkt, ne? Also Daten nützen sich ja nicht ab bei einer Maschine, ja. Und da kommt es dann zu einem Dings und so, ja, die Webseite läuft und jetzt auf einmal funktioniert sie nicht mehr. Wieso? Verstehe ich gar nicht. Was ist da passiert? Die Daten verändern sich doch nicht. Doch, die Daten verändern sich tatsächlich. Ja, und zwar ständig. Ja, da datet wer was ab, da macht wer eine Softwareaktualisierung, das mergt dich alles rein und so, das muss man anpassen. Also diese Vorstellung, dass ich ein digitales Gut habe, dass sich das nicht abnutzbar ist und deshalb ich keine Wartung bedarf, das muss man, das ist echt erklärungsbedürftig, ne? Und ich glaube, außer es mal zu erfahren, kommt man da nicht rum, ja.
Ja. Wir haben hier auch einen Begriff in der Community, die ich verantworte, eben für moderne Softwareentwicklung, der heißt eben Lifetime Business, also wirklich Lifetime Business im Kontrast zu Lifecycle Business. Warum? Weil wenn ich Software aufbaue, die dann verschiedene Kunden oder Kunden für Kunden dann wieder verwenden, dann muss man die auch über die Lebenszeit sozusagen mitnehmen. Das bedeutet nicht, dass jede Komponente für ewig läuft. Aber wenn ich eine Komponente ändere oder eine Schnittstelle oder ein Protokoll ändere, dann muss ich eben die Kunden, die das bedienen oder verwenden, auch mitnehmen. Ja, also die dürfen das eigentlich gar nicht merken, dass es da vielleicht was Neues gibt und müssen auf den Weg mitgenommen werden, weil sonst brechen die ja aus diesem System aus. Dann geht irgendwas nicht mehr und dann sind Tausende von Kunden oder Anwender oder Programmierer am nächsten Tag unglücklich, weil irgendwas nicht mehr da ist. Das heißt, man muss über die Lebenszeit drüber nachdenken, wie kriege ich das überhaupt hin? Im Gegensatz zu früher, wo man sozusagen nur on-premise die Dinge gemacht hat, hat man gesagt, ja, es gibt jetzt halt das alte Produkt, das sozusagen schmeißen wir weg und dann gibt es halt irgendwie ein neues Produkt und das ist ganz anders. Aber das war dann immer, das Ganze wurde dann ausgetauscht. Aber das Ganze gibt es heute ja nicht mehr, weil das ja alles in so einem Ökosystem aus Services of Services zusammengebaut wird. Und was ist dann das ganze Produkt? Das ist bei jedem was anderes und jeden muss ich dann aber trotzdem mitnehmen.
Ja. Und das versteht man dann oft gar nicht, ne? Wenn ich jetzt ein Hardware-Produkt austausche und es gibt ein Update, dann kann der entweder ein neues kaufen oder ich tue es ihm halt reparieren oder so. Und dann kommt der so einzeln bei mir an, ne? So, aber wenn ich jetzt was in der Cloud habe und ich date das System ab und es funktioniert was nicht, da habe ich schlagartig alle Kunden auf der Matte, die dastehen und sagen, reparier es mir, weil es ja nur eine Software gibt in der Cloud, ne? Das ist ja nur eine Version, ne? Und wenn die dann nicht klappt, dann habe ich das Problem mit allen Kunden gleichzeitig. Ganz ja? Sprich, Support aufkommen, die rufen dann im schlimmsten Fall an. Ja? Das muss ich auch irgendwie handeln. Ne? Also das ist auch das, was ja große Softwarekonzerne auch in Deutschland Probleme haben, wenn sie jetzt von On-Premise-Systemen auf Systeme gehen, wo Cloud-basiert ist. Sie müssen einfach alle Kunden sofort schlagartig switchen. Ne? Genau. Also und das sehe ich auch als große Herausforderung, was immer noch uns beschäftigt, obwohl dieses Cloud-Ding also schon jahrelang alt ist. Ne? Also es ist jetzt nichts Neues. Ne?
Genau. Und das auch für die Transformation oder ne, wenn man das als Thema sieht, wie kommt man auf den Weg, dass man das wirklich auch dann so versteht? Ne? Weil das schon auch ein Unterschied ist, wie du wieder auch gesagt hast, mit dem Betrieb, ja, dass man das dann selber betreibt, dass das auch Kosten sind, dass man das selber immer wieder updaten muss, das sind auch Kosten. Und man muss selber investieren, dass die Systeme auch über Lifecycle oder Lifetime sozusagen mitwachsen oder wenn die nicht mehr da sind, dass das sozusagen gar nicht relevant ist für die es verwenden. Und das muss man aber alles so einplanen und das kostet auch alles Geld. Also man kann es natürlich technisch alles lösen. Also die Technologie, wie du gesagt hast, die ist nicht neu, aber man muss es auch. Und da kommen wir wieder zu den Rollen, ja, Produktmanagement oder Product Owner und die Teams, die müssen das natürlich einbauen. Ja. Technisch kann man das machen, aber man muss es einbauen. Das kostet Zeit und Aufwand und dann am Ende natürlich Budgetgeld. Und das muss man, deswegen muss man das verstehen, was das bedeutet. Also wenn ich nur an die Feature-Lieferung denke, das ist ein Thema, das muss ich natürlich auch gut machen, dass ich die richtigen Dinge mit dem Produkt tun kann, aber ich muss auch Dinge einbauen, die dafür sind, damit es eben Lifetime überhaupt funktionieren kann. Und die kosten auch genauso Geld wie die Features. Die sieht man aber erst, wenn es, ich sag mal, am besten sieht man sie, wenn es nicht geht. Ja. Und wenn es geht, ja, dann sind alle zufrieden, aber dann hat auch jemand wirklich drüber nachgedacht und dann ist es auch dieses der extra Wert, den man sozusagen für qualitativ hochwertige Systeme bezahlt. Ja, man hat dann bei verschiedenen Firmen, wo man sagt, also auf die ist eben Verlass und wenn da passiert sowas nicht, weil die das einbauen, dass das nicht passieren kann. Ja, wie eine App, die zum Beispiel nach einem Update das Passwort nicht vergisst. Ja, und wohingegen, wenn eine App ein Passwort vergisst und man ist eben dann gerade unterwegs und hat es nicht dabei, dann hat man ein Problem.
Ja, gute Softwareentwicklung ist eine Kunst, tatsächlich, würde ich auch genauso, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist ein Handwerk, eine Kunst, die es zu erlernen gilt, ja, über Jahre. Jetzt habe ich ja vorhin schon die Frage gestellt, was Führungskräfte, hochrangige Führungskräfte wissen sollten über Softwareentwicklung. Jetzt würde ich die Frage gerne umdrehen. Was sollten in deiner Meinung nach Führungskräfte heutzutage dringend verlernen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also Unlearn sozusagen ist auch ein wichtiges Thema. Wir sind ja als Siemens eine Firma, die es schon 170 Jahre gibt. Und wir waren erfolgreich über 170 Jahre und wir sind immer noch erfolgreich. Und wir versuchen, die Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die uns erfolgreich gemacht haben, auch auf die moderne Dinge abzubilden. Und das geht nicht immer. Ja, also, dass man eben genau plant. Ja, wir haben vorhin gesagt, Software ist ein kreativer Prozess. Es geht eher um das Feedback, aber wir versuchen, das eher wie eine Produktion zu machen. Planen. Wie lange dauert das? Wann ist es fertig? Wie viel Geld kann ich dann damit machen? Wie viel Geld muss ich investieren, bis es fertig ist? Und das sind ja alles nicht falsche Dinge, die man auch natürlich in verschiedenen anderen Entwicklungen braucht, die aber in der Softwareentwicklung auch zu diesem Cargo-Kult geführt haben, dass man eben verschiedene Dinge misst, die man messen kann. Ja, aber die nichts bedeuten. Ich mache immer so ein Beispiel mit dem, wenn du mit einem, wir treffen uns in was ich sag mal in Nürnberg und du bist gerade auf der Autobahn und ich rufe dich an, wann bist du in Nürnberg und du sagst dann, mein Drehzahlmesser zeigt 3500 an. Das ist eine richtige Messung und ein Drehzahlmesser hat wahrscheinlich auch einen Wert, ja, für bestimmte Szenarien braucht man das auch, aber ohne einen anderen Kontext, in welchem Gang du bist, welches Auto, keine Ahnung, kann ich damit nichts anfangen. Ja, und das ist aber leicht zu messen, ja, weil eine Umdrehung von einem Motor kommt sozusagen fast automatisch, ja, also selbst wenn man das nur mechanisch hebt, ist es einfach. Und ich glaube, das müssen wir anlernen, also verlernen, dass wir Dinge messen, die erstmal keinen ergebnisrelevanten Impact haben. Ja, und erstmal mit den Dingen anfangen, die ergebnisrelevant sind. Und da gibt es einige, die dazu führen, aber die sind meistens noch nicht etabliert. Das heißt, diese Dinge planen, ich glaube, das ist das wichtigste Thema, was man verlernen muss.
Ja, wir würden jetzt sagen in unserer Sprache, Martin, das ist die Steuerungsillusion, ne? Oder ja. Um ein Buch hier reinzubringen, ja, die Illusion der Kontrolle. Ne? Hauptsache messen, und wenn ich genug Informationen, Daten, Fakten habe, dann bin ich auf jeden Fall in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen. So der Irrglaube und zumindest.
Die Leute verlieben sich ja in ihre Zahl. Ne? Also um dein Bild zu bleiben, was mir sehr gut gefällt mit dem Drehzahlmesser, ne? Der findet dann, ich habe den Drehzahlmesser noch genauer gemacht, da kann man jetzt, da sind so Striche jetzt drin, da kann man das einzeln sehen, das ist voll cool. Und ich kann auch das Motoröl in Relation zum Ding, das ist total spannend, was da rauskommt. Ja. Wenn die Drehzahl höher ist, dann ist das Motoröl heißer. Ist das, hätte das geglaubt? Ja. Und dann sagst du, nee, stopp, ich will nur wissen, wann du kommst. Ja. Aber so operieren wir. Ne? Also wir verlieben uns in unsere Kennzahlen, unsere Zahlen. Teilweise weiß man, was wir schon immer gemacht haben. Vielleicht gab es mal einen Zeitpunkt, wo Drehzahlmessen wichtig war. Ja. Jetzt eben nicht mehr. Und für mich ist immer die Frage erstmal, ja, also, hey, was willst du als Ergebnis haben? Was ist den Nutzen, den du gerade haben willst? Und dann können wir über die Zahl reden, wie du das dann misst. Ne? Also nicht zuerst die Zahl, so umgekehrt. Ne? Ja. Und die technischen Systeme und KI verleiten uns natürlich total, uns in diese Zahlen zu verlieben. Ja? Ja. Neben dem, dass die Zahlen oft toxisch sind für Teams. Ne? Also das verengt natürlich den Fokus ein. Ne? Wenn ich jetzt das Team auf Drehzahlmessungen tangiere, dann wird das ein super Drehzahlmesser, aber die wird nie ankommen, das Team. Ja, weil sie sich auf diesen Drehzahlmesser fokussieren.
Es bedeutet ja nicht, dass verschiedene Zahlen für andere Szenarien falsch sind. Ja, eine Drehzahl hat ja in einem Auto schon einen bestimmten Sinn. Und je nachdem, also wenn man jetzt Formel-1-Fahrer ist oder irgendwie, dann braucht man das auch. Oder wenn man Benzin verbrauchen möchte, egal. Ja, aber sag ich mal, die Drehzahl an sich ist nicht sinnlos und das macht auch Sinn, aber in anderen Kontext. Ja? Und denn das, was ich eigentlich haben möchte, ja, wann bezahlen die Kunden eigentlich mehr für meine Software? Das kann ich eben nicht durch die Drehzahl oder durch Storypunkte oder durch Lines of Code oder Anzahl Features rausfinden, sondern das kann ich nur rausfinden, indem ich schnell Feedback bekomme und das dann aber auch berücksichtige in meinem nächsten Tun. Ja? Also wir bekommen auch oft Feedback und dann machen wir jetzt das weiter, was wir bis jetzt geplant haben. Also das muss schon eine Loop sein. Das ist wieder das die Bestätigung. Also agil ist nicht tot. Ja, die Prinzipien, die zu agil geführt haben, sind nicht tot. Aber man muss es eben auch verstehen, was das bedeutet und wie man es tut.
Jetzt weiß ich nicht, ob du dich mit Organisationsentwicklung auch auskennst, aber ich fände jetzt die Frage total spannend. Unser Podcast geht ja eben genau viel um das Thema. Jetzt haben wir hier einen Software-Experten sitzen. Was müsste denn deiner Meinung nach Organisationsentwicklung mitdenken? Also wie spielt Softwareentwicklung eigentlich in Organisationsentwicklung rein? Hast du da was im Kopf?
Also erstmal ist ja interessant in der Softwareentwicklung, es gibt den Term Conway's Law, ja, also dass die Software so aussieht, ja, wie die Kommunikationsstrukturen in der Organisation. Und
kennen überraschend wenige Leute, ja, erschreckenderweise. Ja, aber genau.
Ja. Tatsächlich, ja. Und das heißt, man formt natürlich die Komponenten und die Architektur, je nachdem wie die Teams oder die Silos oder was man eben hat, die Organisation geschnitten ist. Und ich finde das interessant und ich habe das eigentlich auch erst vor ein paar Jahren richtig reflektiert, und zwar das, ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Term ist, aber heißt Inverse Conway Law, Conway's Law. Und zwar versucht man aus dieser Philosophie eben die Teams so zu erzeugen, dass man eigentlich die Zielarchitektur erreicht, ja. Also, dass man die Organisation so formt, wie man denkt, dass die Software aussehen soll. Und das finde ich interessant. Und wir haben das auch mal versucht, ja, also mit Teams, die wir dann sozusagen so geformt haben, dass sozusagen sich die Architektur ändert. Und das kann man tatsächlich tun und das ist dann tatsächlich auch ein Benefit. Also wenn man das vernünftig sozusagen oder auf die Art und Weise dann auch adressiert.
Ja, das ist quasi auch Wissenschaft, ne? Also der systemtheoretische Grund, warum das so ist, ist, dass Unternehmen aus Kommunikation bestehen und dadurch, wie die Mitarbeiter miteinander kommunizieren beim Bauen der Software, so entstehen die Firmenstrukturen dann, wenn sie nicht im Organigramm abgebildet sind. Ne? Und es ist kein phänomenologisches Ding, wo ich sage, ich kann es beobachten, das ist sogar auch wissenschaftlich fundiert auf Soziologie.
Wo ist denn für dich die, als Führungskraft, die Grenze zwischen Freiraum und auf der anderen Seite dann fehlende Orientierung? Ich finde, das ist ja im Tun dann oft ein schmaler Grat, ne? Also das eine Mal fällt man dann oft ins Micromanagement, das wäre das eine Extrem. Auf der anderen Seite rufen dann die Leute nach Struktur und Vorgaben. Genau, wo ziehst du da die Linie? Wo ist da die Grenze für dich zwischen Freiraum und fehlender Orientierung?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und vor allem ist das ein wichtiges Thema bei Technologiekonzernen wie Siemens, weil wir ja nicht Consumer-Apps machen oder Webseiten machen, sondern wir machen Industrial-Grade-Software, sage ich mal, oder Anwendungen mit Hardware und Software, die auch eben Risiken haben, die Menschenleben sozusagen auch riskieren können, wenn die Maschinen nicht funktionieren. Oder bei Healthineers ist es immer ein besseres Beispiel, wenn ich in so einem Röntgen- oder Computertomograph drin liege und das Ding eben nicht tut, was es soll, dann kann ich auch sterben. Ja. Und diese Industrial-Grade-Software, die verschiedene Normen auch erfüllen muss, die verschiedene Dokumentationen erfüllen muss, die Zertifizierung, Zulassung nach sich führt, muss natürlich auch verschiedenen Dingen folgen. Ja, es gibt dann Normen und Regularien, die eingehalten werden müssen. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist ein Aspekt, was ganz wichtig ist, auch in der Kommunikation, dass ein Softwareentwickler, der jetzt vielleicht direkt von der Uni kommt oder der von einer kleineren oder von einer Consumer-Firma kommt, der muss erstmal verstehen, dass es auch zum Produkt gehört, diese ganzen Dinge zu dokumentieren, diese ganzen Regeln einzuhalten, um überhaupt eine Zulassung für den Markt zu bekommen. Und das ist absolut relevant oder wichtig ist für Siemens, dass man das eben tut. Ansonsten verliert man seine Zulassung fürs Produkt. Ja, und ich sage mal, das sind natürlich Vorgaben, ja, die man sozusagen hat. Das sind auch natürlich aber Rahmenbedingungen. In diesem Rahmen muss man sich halten, aber die sind natürlich schwieriger als jetzt einfach mal kreativ eine Software zu erfüllen, weil ich muss ja kreativ eine Software erfüllen, die diese Normen, diese ISOs, diese Zertifizierung dann sozusagen erfüllen. Und wenn man das ab, und das kann man sagen, ja, das ist natürlich, das ja, ist auch eine Aufklärungs, das ist auch ein Aufklärungsding, weil man muss auch schon beim Einstellen von den verschiedenen Entwicklern oder Testern oder was man da immer für eine Rolle hat, das genau erklären. Ja, also das Expectation Management, dass man in so einer Firma arbeitet und eben nur eine App macht oder eine Webseite, aber das machen wir eben nicht. Wir machen Industrial Grade Software, da muss man das eben auch wissen. Das heißt, da werden aber auch oft Fehler gemacht, indem man das eben dann als Micromanagement sieht. Ich habe das nicht so gesehen, weil ich verstehe das, dass diese Maschinen und diese Geräte, die wir tun, diese Normen erfüllen. Also, und das ist natürlich ein Aspekt, der ist vorgegeben. Andere Aspekte, habe ich gesagt, muss man natürlich über diese Contracts machen. Ne? Also was möchte ich eigentlich erreichen? Und wenn ich hatte dann mal 25 Teams, die auf der Welt verstreut waren, die aber an einer größeren Geschichte gearbeitet haben, da muss man natürlich dann sagen, ja, das ist jetzt der Contract, da muss man sich dran halten, dann testet ja auch der Consumer und der Provider dagegen. Aber wie ich das Ding mache und welche Technologie, muss man dann eigentlich den Teams freisteuern. Ja, und schwierig wird's, wenn Teams von anderen Teams was übernehmen können sollen oder müssen, weil es die Teams nicht mehr gibt oder weil es dann Änderungen gibt. Weil eben, wenn man das nur so macht, dass ich selber verstehe, dann ist es auch schwierig. Das heißt, man muss auch verstehen, man arbeitet in so einem großen Kontext. Man macht eben nicht nur seine eigene App, sondern ist in einem ganz großen Kontext. Das heißt, ich muss das auch so tun, dass ich das täglich, theoretisch, ja, auch einem anderen Teams übergeben kann. Und natürlich ist es immer dann, klar, es sind nicht in jedem Team die gleichen Kompetenzen. Klar, haben wir cross-functional Teams, aber die Kompetenzen von den cross-functional Teams sind natürlich schon unterschiedlich, je nachdem, was ich tue. Aber ich muss das trotzdem so machen, dass ich es auch über, und das sind alles Dinge, die man als Micromanagement oder als Vorgaben, oh mein Gott, hier kann man ja gar nicht kreativ arbeiten, falsch interpretieren kann. Das sind aber auch Dinge, die man als Wert sehen kann, Weil wenn ich so arbeite, dann ist das für mich auch einfacher, weil ich kann in 2 Jahren immer noch verstehen, was ich vor 2 Jahren gemacht habe. Das kann man nämlich oft nicht, wenn man das nicht so macht. Und ein anderes Team kann das auch übernehmen, wenn ich nicht da bin. Ja, oder das kann Lifetime weiterleben, auch wenn es unser Team oder unsere Organisation gar nicht mehr gibt. Aber das muss man alles verstehen. Das heißt, diese als Manager, als Führungskraft ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, das so zu kommunizieren. Also nicht nur, wir brauchen eine Tonne Kommunikation und hier gibt's Regeln und Prozesse und bitte folgt man alles, sondern warum? Warum gibt es das? Ja, warum gibt es eine Zertifizierung von Computertomograph? Ja, weil ich eben nicht dort drin liegen will und verbrennen möchte.
Ja. Also für mich übersetzt heißt das, klar, in eurem Umfeld starke regulatorische Vorgaben, das ist nicht zu diskutieren, das muss gemacht werden und dafür ist die Führungskraft ja auch da, diese Anforderungen durchzusetzen. Auf der anderen Seite jetzt im Softwareentwicklungskontext, es klingt ja sehr prinzipienorientiert, ne, dass man sowas sagt wie, wir wollen Software so bauen, dass jederzeit andere Kollegen am Softwarestand weiterbauen könnten oder unabhängig von mir entwickelt werden kann, sowas in die Richtung, müsste man jetzt genauer nochmal formulieren.
Ganz interessant, wenn man das mal versucht. Ne? Wir haben das, oder vielleicht am Anfang war es eine Überraschung, ja, das Team muss was anderes machen, anders Team übernimmt. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann nächsten Sprint Übergabe, übernächsten Sprint das andere Team übernimmt es dann. Nach 6 Monaten haben wir das immer noch nicht hinbekommen. Und das war natürlich ein Learning, ja, weil das neue Team hat natürlich vielleicht nicht alle Kompetenzen, aber musste auch mal verstehen, was das andere Team eigentlich gemacht hat. Und das hat Monate gedauert, ja. Und deswegen haben wir dann schon auch in diese ganze Umgang mit dieser komplexen Software, die jetzt aus vielen Komponenten entsteht, gelernt, dass man auch einbauen muss, dass man das sozusagen übergeben können soll. Und das ist aber auch wieder Aufwand. Also das ist, sag ich mal, eine Willenserklärung, die wieder Aufwand nach sich zieht, dass man das so tut. Aber das ist ja was eine Qualität hat, weil wir mehr gelernt haben, Software lebt länger. Ja, und deswegen kann man nicht nur sagen, ja, das Team macht es halt für ewig. Ja, weil das Team gibt es wahrscheinlich nicht ewig. Und vor allem in anderen Ländern ist es sowieso üblich, dass man gar nicht so lange in einer Firma oder in einem Team bleibt. Ja. Und das muss man einbauen, das muss man bestellen, das muss man sozusagen im Umgang mit, wie man da gar nicht rangeht, mit einbauen.
Ja, es muss eingeübt werden. Ne?
Ja, und es ist eine Investmententscheidung. Will ich das oder will ich das nicht?
Genau.
Ja, also, und es resultiert natürlich von so einer Strategie. Ich sage, ich möchte, dass das Produkt ewig lebt. Ja. Dann resultiert daraus, logisch, ich muss auch in diese Qualitätsform der Übergabe investieren. Ja. Das geht nicht für null. Das ist schon klar. Ja. Sehr spannend.
Dann, Martin, machst du unsere berühmte Abschlussfrage.
Ja, ich habe nur überlegt, ob ich noch was habe, aber das ist eigentlich immer die spannendste Frage. Ich stelle die immer am Schluss. Was hättest du denn jetzt erwartet, dass wir fragen? Und wir haben es dich gar nicht gefragt.
Ja, also, ja, genau. Ein Thema ist natürlich, was gerade bei den meisten oder bei allen Firmen so ist. Durch KI ist man irgendwie 20, 30, 50% produktiver. Ja, und wenn man 20, 30% produktiver ist, könnte man natürlich viel mehr machen oder man hätte natürlich das Potenzial, auch diese Kosten zu sparen. Und da gibt es auch schon einen Begriff, der heißt irgendwie KI-Washing. Ich weiß nicht, ob das... Und zwar wird eben jetzt KI auch verwendet, um entsprechende Abbauprogramme zu rechtfertigen. Und das sehe ich gerade kritisch. Also ich glaube daran, dass die KI schon Produktivität steigern kann und vor allem auch in den unterschiedlichen Phasen. Aber erstens muss man das erstmal können. Ja, also man muss eben die Dinge richtig machen. Man muss auch der KI die richtigen Rahmen, Guardrails und alles, was wir gerade diskutiert haben, ob das jetzt Teams oder AI sind, vorgeben und wahrscheinlich sogar noch präziser als mit Teams, weil ein Mensch denkt ja vielleicht anders mit als eine KI, die dann eben das anders interpretiert. Das heißt, und ich glaube nicht, dass, wenn man jetzt im heutigen Stand, haben die meisten Firmen und auch bei Siemens, wir haben KI-Tools, wir haben wirklich eine breite Bandbreite an Dingen, die wir verwenden können in der Entwicklung und wir tun das auch und wir sehen da auch Effekte. Ja? Aber ich glaube nicht, dass es schon einen Reifegrad gibt, dass man tatsächlich sagt, und damit kann man jetzt irgendwie 30% Kosten sparen, weil man muss ja auch erstmal investieren, damit man das professionell entwickeln kann. Also damit auch die KI diese Normen erfüllt, dass die KI auch den Outcome so macht, wie man sich das vorstellt. Und das hätte ich auch gedacht, dass ihr das ansprecht, ja, dass dieses, ja, mit KI braucht man da jetzt überhaupt noch Entwickler, ja. Aber es wird sich ändern, wie verschiedene Rollen zusammenarbeiten, wie Teams. Die Teams werden vielleicht kleiner, die Geschwindigkeit wird vielleicht, also die Inkremente werden vielleicht schneller, ja, oder also kleinere Inkremente und schnellere Geschwindigkeit. Aber wir brauchen auch andere Kompetenzen, ja, Prompting und diese ganzen Dateninterpretationen und rausfinden, wie man die AI dazu bekommt, dass sie eben nicht halluziniert oder Dinge dazu dichtet. Und ich glaube, das muss man alles lernen. Und dafür braucht man erstmal nicht weniger Leute, sondern mindestens die gleichen Leute und sogar noch die Kapazität, um das zu lernen. Und deswegen glaube ich, der Druck, der gerade aufgebaut wird, und ich sehe das bei vielen Firmen, ist falsch, aber auf jeden Fall zu früh.
Ja. Ich habe mir überlegt, woher kommt denn dieser Gedanke überhaupt, ne? Also, und ich glaube, das kommt aus diesem sehr starken maschinistischen Denken, ne? Also, wenn ich jetzt Leute habe, 10 Leute, die Sand schaufeln und ich erfinde jetzt einen Bagger und jetzt ist der Bagger da und der Bagger macht es in ein Zehntel der Zeit. Dann sage ich, ja gut, dann brauche ich nur einen Bagger für, die anderen 9 können gehen. Ja. So, aber bei KI ist es ja nicht so. Das ist ja kein Werkzeug, das ist ein Tool. Das ist Software. Das tut unser Denken boostern, das tut unsere Kreativität boostern, das setzen wir natürlich so werkzeugmäßig ein, aber das wirkt an ganz verschiedensten Stellen, ja. Und es ist nicht der Bagger, der dann einfach den Sand wegschaufelt, ja. Also für triviale Sachen ja. Und da hatten wir bisher ja auch schon die technische Automatisierung, die das gemacht hat, ne. Aber ich denke, für so komplexe Arbeiten, die so stark vernetzt sind und so viel Interaktion bedarfen, kann das unterstützen. Natürlich super, ja. Aber es macht die Leute nicht überflüssig, ja.
Ja,
Das ist so.
und auch vor allem kostenmäßig, ja. Also das ist auch
Ja.
wichtig. Das ist ja auch nicht kostenlos. Und natürlich sieht es jetzt nicht jeder Einzelne, ja, wenn wir jetzt auch innerhalb von der Firma viele Tools haben. Erstens werden die heute noch gar nicht so ausgelastet, aber die kosten jetzt schon viel Geld. Und wir reden über diese Level 1 AI, also die irgendwie Code Completion oder Refactoring oder solche Sachen macht. Aber je höher der Autonomie-Level ist, ja, Level 2, 3, wo das dann wirklich um Agenten geht, die Dinge selber tun, die werden auch ziemlich schnell teuer, ja. Und natürlich können die 24 Stunden arbeiten und 7 Tage die Woche, aber man muss das auch bezahlen. Und ich glaube, die End-to-End, also Wall-to-Wall-Rechnung, die gibt es, oder die habe ich noch nicht gesehen, ja, dass man die hat. Man sieht jetzt immer, man hat ein Tool, da kann man jetzt vielleicht einen Entwickler irgendwie beschleunigen oder man braucht nicht mehr 10 Entwickler, sondern nur noch 8. Aber die Agenten, die dort was arbeiten, kosten ja auch Geld. Und je mehr autonom die arbeiten, je mehr kosten die. Und ich glaube, das muss man jetzt auch noch lernen. Also wo ist da eigentlich diese Break-Even-Kurve und wie sieht es eigentlich genau aus und wo ist das? Und ich habe das noch nicht gesehen,
Ja.
dass das jemand rausgefunden hat.
Ja, und der Beweis, dass das so ist, dass diese Kosten relevant sind, ne? Also so schlimm das ist, dieser Niedriglohnsektor, also ein Postbote, den wird es weitergeben, trotz KI. Warum? Weil das billiger ist, wenn es der Mensch macht, ne?
Das kann es auch sein.
Also, ich finde es nicht gut, ne? Aber da sieht man, okay, Moment mal, da muss man sehr differenziert drauf schauen, was sind denn die echten Kosten von solchen Tokens, ne? Also wir Privatuser, wir sind immer ein bisschen geblendet, weil wir dann eine Pauschale haben mit 30 € oder den kostenlosen Account, der demnächst mit Werbung finanziert wird. Aber Unternehmen müssen ja da pro Token, also pro Rechenoperation sozusagen zahlen und das ist nicht wenig. Ja? Also das lassen sich dann die Großen schon bezahlen. Also das ist natürlich ein gutes Argument, das auch dann mal Ende zu Ende betrachten. Was kostet uns denn das? Ja? Und
Und
was
das ist ja
kommt
auch
dabei
eine
raus?
ganze Transformation. Also wenn man jetzt Softwareentwicklung anguckt, also Softwareentwicklung ist schon anspruchsvoll, dass man das richtig macht, egal mit welcher agilen oder nicht agilen Methode. Dann, wenn man eben den Betrieb macht, ist es nochmal für das ganze Lernen für so einen großen Konzern was Neues, dass man das sozusagen ownt und dass es live ist. Und wenn ich auf den Knopf drücke, ist es live. Die Kosten vom Betrieb und jetzt dann eben auch AI. Wie mache ich eigentlich AI so, dass die auch diese ganzen Regelungen versteht und nicht halluziniert? Und was bedeutet das für die Kosten? Und das alles zusammen ist schon eine große Herausforderung für heutige Unternehmen. Ja, und vor allem jetzt mit der Prämisse, die wir ganz am Anfang gesagt haben, dass auch McKinsey schon vor vielen Jahren gesagt hat, man braucht dort die Hälfte bis eigentlich besser 2/3 der Entscheider, die zumindest einen guten Software-Hintergrund haben, also die jetzt nicht coden müssen, aber die diese Zusammenhänge verstehen, die diese Entscheidungen verstehen, die diese, ja, was ist technische Schulden, wie funktioniert das alles zusammen, dass die das verstehen, dass die richtigen Dinge entschieden werden. Und dann kommt eben das ganze AI und so noch dazu. Das heißt, es ist richtig komplex. Das ist auf jeden Fall viel größer als als die agile Transformation. Und das wird auch lang dauern, also das wird, natürlich benutzen wir das schon überall, aber das wird lang dauern, bis man das so benutzt, was man heute schon rechnet, dass es was es bringen soll. Also, und klar, müssen wir so weitermachen. Jeder muss das lernen. In jeder Rolle, in jeder Area muss man das mitmachen. Sonst, klar, kommt man da gar nicht mehr mit. Aber ich würde sagen, das ist erstmal ein Invest.
Michael, dann haben wir doch jetzt noch mal einen schönen Bogen gekriegt mit der letzten Frage. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Softwareentwicklung.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr
Dankeschön.
schön.
Dann eine gute Woche euch allen und bis bald. Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.